Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
Ich habe darauf gewartet, irgendwann mal folgendes Gedicht einbauen zu können in einer Predigt. Ich werde es nicht selber vorlesen. Ich finde es wunderschön. Ich lasse es vorlesen von Ulrich Matthes. Der Name sagt euch vielleicht nichts. Wenn ihr ihn mal googelt, dann erkennt ihr aber sein Gesicht irgendwie. Irgendwoher kennt man den Mann. Vielleicht ist er Schauspieler. Das Gedicht, was er liest, heißt »In Sand geschrieben« ist von Hermann Hesse. Und hört dem mal zu, ihr müsst euch konzentrieren. Bei Hesse muss man, sonst kommt man nicht mit. Aber wenn man sich konzentriert, kommt man mit. Wunderschön.
Dass das Schöne und Berückende nur ein Hauch und Schauer sei, dass das Köstliche, Entzückende, Holde ohne Dauer sei, Wolke, Blume, Seifenblase, Feuerwerk und Kinderlachen, Frauenblick im Spiegelglase und viel andere wunderbare Sachen, dass sie, kaum entdeckt, vergehen. Nur von Augenblickes Dauer, nur ein Duft und Windeswehen, ach, wir wissen es mit Trauer. Und das Dauerhafte, Starre ist uns nicht so innig teuer. Edelstein mit kühlem Feuer, glänzend schwere Goldesbarre, selbst die Sterne, nicht zu zählen, bleiben fern und fremd, sie gleichen uns Vergänglichen nicht, erreichen nicht das Innerste der Seelen. Nein, es scheint das innigst Schöne, Liebenswerte dem Verderben zugeneigt, stets nah am Sterben, und das Köstlichste, die Töne der Musik, die im Entstehen schon enteilen, schon vergehen, sind nur Wehen, Strömen, Jagen und umweht von leiser Trauer. Denn auch nicht auf Herzschlagsdauer lassen sie sich halten, bannen. Ton um Ton, kaum angeschlagen, schwindet schon und rinnt von dannen. So ist unser Herz dem Flüchtigen, ist dem Fließenden, dem Leben treu und brüderlich ergeben, nicht dem festen, dauertüchtigen. Bald ermüdet uns das Bleibende, Fels und Sternwelt und Juwelen, uns in ewigem Wandel treibende, Wind- und Seifenblasenseelen, Zeitvermählte, Dauerlose, denen Tau am Blatt der Rose, denen eines Vogels Werben, eines Wolkenspieles Sterben, Schneegeflimmer, Regenbogen, Falter, schon hinweggeflogen, denen eines Lachens Läuten, das uns im Vorübergehen kaum gestreift, ein Fest bedeuten oder wehtun kann. Wir lieben, was uns gleich ist, und verstehen, was der Wind in Sand geschrieben.
Die schönsten Worte in diesem Gedicht finde ich Zeitvermählte, Seifenblasenseelen. Also wenn du mal so mit Sprache umgehen kannst, ich will nicht sagen, dann hast du es geschafft, aber als Dichter hast du es dann geschafft. Und vielleicht kannst du mal darüber nachsinnen, ob das so ist, dass wir das Vergehende im Grunde letztlich doch mehr lieben als das stabile, bleibende. Heute ist Ewigkeitssonntag und weil das so ist, dachte ich an dieses Gedicht. Man sagt auch Totensonntag. Man denkt an Menschen, die man kannte und die nicht mehr sind, zumindest nicht mehr für uns direkt erreichbar sind, die hoffentlich noch bei Gott sind, die wir hoffentlich irgendwann wiedersehen, aber die jetzt doch für uns nicht mehr sind. Und man denkt an das eigene irgendwann nicht mehr sein, wenn man diesen Ewigkeitssonntag irgendwie bewusst wahrnimmt. Man denkt daran, dass man ein Zeitvermählter ist und mit der Zeit vergeht. So, und ich dachte, dieses Jahr ist der Ewigkeitssonntag vielleicht auch nochmal irgendwie ein besonderer, weil dieses Jahr 2020, wir spüren ja schon irgendwie auf eine besondere Weise, wie verletzlich dieses Leben ist. Auch wenn es vielleicht nicht uns ans Leben geht, aber wie verletzlich das Leben ist, was wir so kennen. Ich möchte mit euch ein altes Lied anschauen, ein Psalm, der 90. ist es. Und er ist düsterer, dieser Psalm, als das Gedicht von Hesse, muss man schon sagen. Nicht so schön, eher herb, nicht so ausgewogen, sondern dieser Psalm beklagt sich deutlich über die Vergänglichkeit im ersten Teil dieses Psalms. Und dann aber, wie das Psalm ja so oft machen, wird er am Schluss auf einmal hell. Und da, finde ich, wird er dann heller als das Gedicht von Hermann Hesse. So, ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Aufmerksamkeit heute Abend, um mit mir durch diesen Psalm zu gehen. Er wird düster sein, aber ich verspreche, am Schluss leuchtet eine ähnliche Lust am Leben wie bei Hesse auf. Aber anders als bei Hesse noch mit so einer fast hartnäckigen Erwartung an das Leben, dass das Glück bald um die Ecke kommen wird. Nochmal anders als gestern und als letztes Jahr. So, ich lese das dem Psalm nicht am Stück vor, sondern so Satz vor Satz. Wenn du zwischendurch so ein bisschen depressiv werden solltest, dann halte ich daran fest, dass es vorübergeht, ab Vers 12, 13 ungefähr. Dieser Text, auch wenn ihr das gleich nicht denken werdet, der hat eigentlich nicht die Absicht, dich traurig zu machen über deine Vergänglichkeit, sondern er hat die Absicht, dir zu helfen, trotz deiner Vergänglichkeit wieder fröhlich zu werden. So. Er geht so, ich lese ihn nach der Übersetzung der Guten Nachricht Bibel. In diesem Fall fand ich die irgendwie die schönste. Ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes. Herr, seit Menschengedenken warst du unser Schutz. Vielleicht merkst du schon was. Ich lasse jetzt mal die Verfasserfrage weg, also wie ein Psalm von Mose. Mut zur Lücke, ich lasse das jetzt mal beiseite, ist auch ein bisschen langweilig. Geh gleich zu dem zweiten Satz. Herr, seit Menschengedenken warst du unser Schutz. Wenn ein Gebet so anfängt, seit Menschengedenken warst du unser Schutz, unsere Zuflucht, unsere Hilfe. Wenn man so ein Gebet anfängt, du warst doch immer da. Warst. So redet man, wenn man jetzt nicht mehr ganz sicher ist. Wenn beunruhigende Dinge passiert sind und du wendest dich an Gott, aber mit den Worten, Gott, du warst doch immer da. Oder nicht? Dieser Psalm ist für Leute geschrieben, die gerade erleben, dass das Leben zerbrechlich ist. Ich glaube, das geht uns im Moment alle ein bisschen an. Vielleicht aber sind einzelne von euch sitzen hier und merken, ja, da gibt es noch mehr als Corona, was wirklich wehgetan hat dieses Jahr. Oder wirklich etwas, wo ich was verloren habe, jemanden verloren habe. Du, Gott, warst schon, bevor die Berge geboren wurden und die Erde unter Wehen entstand. Und du bleibst in alle Ewigkeit. Du sagst zum Menschen, werde wieder Staub. So bringst du ihn dorthin zurück, woher er gekommen ist. Für dich sind 1000 Jahre wie ein Tag, so wie gestern. Im Nu vergangen, so kurz wie ein paar Nachtstunden. Vielleicht kennst du das Gefühl, ich kenne das jedenfalls, dass Berge in mir auslösen. Also weil es hier um Berge geht, ne? An der See ist das vielleicht ähnlich, oder? Aber da ist schon die Faszination über dieses riesige, schon immer, fast immer Daseiende. Das ist aber gemischt mit so einem Gefühl eigener Bedeutungslosigkeit angesichts irgendwie so großartiger Landschaften. Jetzt nicht so eine Kulturlandschaft wie die Weinberge Würzburg, sondern mehr so etwas, wo du siehst, das ist hier seit Millionen geformt irgendwie. Und dann sagt dieser Psalm hier, die Berge, die waren schon da, ne? Da war von Menschen noch nicht die Rede. Und die werden noch da sein, das ist dann das, was ich dann da fühle. Die werden noch da sein, wenn ich, selbst Erinnerung an mich, nicht mehr da ist. Dann stehen die immer noch hier. So, und jetzt sagt der Psalm, und Gott, du warst schon vorher da, als die geboren wurden, und du wirst ewig da sein, wenn diese Berge nicht mehr sind. Wir nehmen uns selbst so wichtig und sind dabei eigentlich so nichtig. Das war jetzt ein Reim, fast wie Hesse. So. Also, das ist das, was ich fühle dann. Wie ich nehme mich so wichtig, aber angesichts dessen ist mein Leben so kurz. Der Psalm nutzt hier ein Wort für Mensch, jedenfalls an einer Stelle, er sagt an mehreren Stellen Mensch, aber einmal steht hier das Wort Enosch. Und das kann man schwer übersetzen. Ich habe es mal so genannt, Menschling. Eigentlich müsste hier Menschling stehen. Also ein Wort, was den Menschen beschreibt, aber was in sich transportiert, dass der Mensch schwach ist, klein, zerbrechlich, sterblich. Das ist Enosch. Ich dachte, Menschling passt vielleicht. Und dieser ewige Gott, der sagt zu mir, kleinem Menschling, werde wieder zu Staub. Und dann zerbröselt der Menschling. Oder er sagt, kommt wieder, Adams Söhne. So, das war jetzt die genaue Übersetzung. Kommt wieder, Adams Söhne, wie bei Narnia. Ne? Adams Söhne, das steht hier tatsächlich. Und dann verschwinden sie wieder. Und die Berge stehen immer noch da. Und in ein paar Millionen Jahren immer noch. Also der Psalm bewegt diese riesigen Zeiträume Gottes und unsere verschwindend kurzen, von uns kleinen Menschlingen. 1000 Jahre, bei Gott wie gestern. Aber gestern ist schon vorbei. Du kannst mal kurz nachsinnen darüber, ob du das beruhigend oder beunruhigend findest, dass aus Gottes Sicht oder andersrum, dass aus deiner Sicht Gottes Zeit so unendlich ist und aus Gottes Sicht deine Zeit so augenblicklich vorbei. Findest du das beruhigend? Fühlst du dich darin aufgehoben in dieser Unendlichkeit? Oder fühlst du sowas wie, ey, darin gehe ich unter, ich kleiner Menschling? Du scheuchst die Menschen fort. Sie verschwinden wie ein Traum. Sie sind vergänglich wie das Gras. Morgens noch grünt es und blüht es, am Abend ist es schon verwelkt. Wörtlich steht hier, du schwemmst die Menschen fort, also wie so eine Flut. Ich war jetzt kürzlich an der Nordseeküste, also da schreibst du dein schönes Herz in den nassen Sand und, das habe ich jetzt nicht gemacht, aber ja, also und noch die große Liebe deines Lebens oder was und dann ist Flut und am nächsten Tag ist es weg. So, du schwemmst sie weg. Sie sind wie ein Schlaf, steht da bei Luther. Also gut schlafen ist was Wunderschönes, ne? Aber je besser man schläft, desto, ups, ist schon rum. Wie so ein paar Nachtstunden. Das mit dem Gras ist irgendwie für uns in unseren Breiten kein so gutes Bild für Vergänglichkeit, weil das Gras vor meinem Vorgarten, das steht auch morgen noch und nächste Woche auch noch, aber im Orient schon. Morgens noch blüht es auf, abends unter der Hitze schon weg. Also, viele Bilder für das Gleiche. Das, was Hesse, wir sind Zeitvermählte. Und diese Zeit, die fließt und so fließen wir auch. Wir sind Seifenblasenseelen. Aber über Hesse hinaus, und das macht den Psalm so schmerzhaft, sagt er, das ist wirklich kein leichter Psalm, finde ich, du Gott bist es, der uns auspustet, der uns wegschwemmt, der uns verwelken lässt, der uns zurückruft, wieder zu Staub zerbröselt. Du bist es. Wir sind nicht einfach nur Sterbliche, sondern irgendwie sind wir Bedrohte. Achtung, jetzt kommt der emotionale Tiefpunkt dann im nächsten Vers und danach geht's aufwärts. Bis hierher, finde ich, kann man da noch, wenn man das gerne tut, so ein bisschen über die Endlichkeit sinnieren. Ja? Man kann das ja vielleicht auch irgendwie mögen, so sich in den ewigen Kreislauf des Lebens einfügen oder irgend so. Aber jetzt wird es schwierig. Weil du zornig bist und dich gegen uns stellst, sind wir verloren und müssen vergehen. Denn du siehst die geheimsten Fehler, alle unsere Vergehen deckst du auf. Dein Zorn liegt schwer auf unserem Leben, darum ist es so flüchtig wie ein Seufzer. So, hoppla, haben wir nicht kommen sehen. Also ich habe es kommen sehen, weil ich es schon gelesen hatte, aber ihr vielleicht nicht. Der Zorn Gottes als Verursacher unserer Endlichkeit und unsere Schuld als Ursache für den Zorn Gottes, so ungefähr, ne? Das mögen wir nicht. Also ich mag es nicht. Vielleicht hilft es ein bisschen, das einzuordnen, zu wissen, dass der damalige Mensch hier nicht ganz das Gleiche hörte, wie wir heute hören. Also wir hören etwas Unsympathisches. Wir hören, was ist das denn für ein Gott? Zornig. Der Mensch damals hörte eher etwas Nachvollziehbares. Also ja, so ist das. So, Gott will das Gute und wendet sich ab vom Bösen. Und wo der Mensch das tut, da verspielt er eben irgendwie Segen und Glück. So ist das eben. Wir hören so aufbrausende Willkür. Der Mensch damals hört eher so eine Art Naturgesetz. Dieses Denken, wenn der Mensch so ist, dann ist Gott eben so, zornig zum Beispiel. Das wird in der Bibel selbst übrigens kritisiert und auch überwunden. Aber für heute halten wir das einfach mal aus, dass das hier so drin steht. Wenn wir uns nur anhören, was wir mögen, dann wird die Bibel auch schrecklich fade mit der Zeit. Also halten wir das einfach mal aus. In dem Wissen, spätestens Jesus von Nazareth sagt was anderes. Aber wir halten das jetzt heute aus. Und wenn wir uns vor Augen halten, oder mindestens, ich glaube, man kann diesen Satz auch hören und etwas darin wiederentdecken, wo man merkt, ja, also zumindest merken wir ein bisschen, dass menschliches Handeln manchmal auf uns zurückfällt. Diese Pandemie haben wir ja anscheinend irgendwie auch selbst heraufbeschworen als Menschen. Wir sollten das, finde ich, auf keinen Fall Zorn Gottes nennen. Dann kommt ein total schräges Gottesbild raus und Weltbild raus. Aber wir könnten es vielleicht schon als Folge von dem, wie wir Menschen sind, begreifen. Vielleicht zumindestens. Und das hilft mir, mit diesem Satz umzugehen. Man kann diesen Psalm auch für etwas lieben, nämlich dass er diesen Zusammenhang Gott vorwirft. Also er sagt ja nicht, haben wir auch verdient. So. Und es steckt auch überhaupt kein Schuldbekenntnis in diesem Psalm. Man würde ja erwarten, das kommt jetzt dann irgendwann, es tut uns leid und jetzt sei wieder nett zu uns. Kommt nicht. Der Psalm sagt eigentlich, hey Gott, das hält man so nicht aus. Das ist kein Leben. So findet man keinen Sinn. Den Satz hatte ich ja schon vorgelesen, der lautet so, dein Zorn liegt schwer auf unserem Leben, darum ist es so flüchtig wie ein Seufzer. Das hält man so nicht aus. Du erdrückst uns Gott. Ich finde, das macht ihn ein bisschen sympathisch, den Psalm. Wahrscheinlich glaubst du nicht, dass es dir schlecht geht, weil Gott zornig ist. Wahrscheinlich hast du ein anderes Gottesbild, das ist auch gut. Aber es könnte gut tun, Gott mal ganz unreflektiert so anzuklagen, wie der Psalm das macht. Manchmal tut uns das gut. Hey, wir sind hier kleine Menschlinge. Wir sind nicht gebaut für sowas. Wir sind zu labil für deine Zumutungen, Gott. Manchmal tut es gut, mit Gott so zu reden. Muss nicht immer alles theologisch richtig sein, was man sagt. Der Psalm findet das alles ziemlich unfair und das macht ihn mir nah. Der Psalm ist zum Nachbeten geschrieben, wenn es einem schlecht geht, dass man sowas sagen kann. Dann geht er so weiter. 70 Jahre sind uns zugemessen, wenn es hochkommt, 80. Doch selbst die besten davon sind Mühe und Last. Ich finde, das stimmt gar nicht so. Aber wenn man ganz unten ist, sieht man das vielleicht so. Doch selbst die besten davon sind Mühe und Last. Wie schnell ist alles vorbei und wir sind nicht mehr. 70, 80 Jahre, das war damals lang. Also, und die großen Leute in diesen alten Texten, ne, die sterben dann ja irgendwann so, wie heißt er, alt und lebenssatt. So, der hier nicht. der stirbt nicht so. Mindestens fühlt er sich jetzt nicht so. Er sagt, richtig alt werden reicht nicht, um glücklich zu werden und Sinn zu finden. Man schlägt sich so durch, das Leben ist mühsam und dann ist es schon vorbei. Es kann doch nicht deine Idee vom Leben sein, Gott. Da hat man ja keine Chance auf Sinn. Ich finde, das ist ein ziemlich anderer Blick als der Blick von Hesse. Ich mag beide, aber es ist ein bisschen anders. So, und jetzt kommt ein Vers, da ist strittig, wie er gemeint ist, und der bildet praktisch das Scharnier, das er kippt ins Helle. Der Vers geht so, je nachdem, wie man übersetzt, aber jetzt in dieser Übersetzung, die ich gewählt habe, doch wer begreift schon, wie furchtbar dein Zorn ist und wer nimmt ihn sich zu Herzen? Die eine Variante, und die wird meistens vertreten, die Bibelübersetzungen klingen auch immer danach, sind so, dass das so zu verstehen ist. Würden wir Gott ernster nehmen, ja, dann würden wir besser leben, und würden wir besser leben, dann ging es uns im Leben auch leichter. Ja, so ungefähr. Aber wer glaubt das schon? Wer begreift das schon? Wir richten uns alle so. So ein bisschen so ein Appell an die anderen oder an einen selbst. Es liegt nahe, das so zu verstehen. Ich glaube sogar, dass es das richtige Verständnis ist. Trotzdem möchte ich euch etwas sagen, was ein Ausleger sagt, der es ganz anders sieht. Und ich fand es zumindest interessant. Und jetzt ist Erich Zenger nicht irgendein Feld-, Wald- und Wiesentheologe, wo man irgendwo ausbuddelt, dass noch irgendeiner eine andere Meinung hat, sondern das ist mehr so eine Koryphäe, er lebt nicht mehr, 2010 gestorben, in der Psalmenauslegung. Er könnte was wissen. Und er sagt, dieser Vers meint eher sowas wie, wer glaubt schon sowas? Ja, also dieser Vers hinterfragt quasi, was der Psalm vorher gesagt hat. Also, dass der Zorn Gottes es sei, weswegen unser Leben schwer und kurz sei, wer glaubt das schon? Und zwar nicht mit dem Aspekt, das müssten wir alle glauben, sondern nee, jetzt kommt eine andere Sichtweise. Zenger sagt, der Psalm verwirft sozusagen das Denken von den ersten Versen und kommt jetzt zu einem anderen Denken. So, um ehrlich zu sein, ich finde den Gedanken ganz toll, aber ich misstraue ihm ein bisschen, weil er mir schon sehr gut in den Kram passt. Man würde es gerne so sehen. Ich habe den Text gedreht und gewendet. Ich dachte, na, aber er sagt es irgendwie eigentlich einfach nicht. Vielleicht verstehe ich aber Zenger auch einfach nicht gut genug und bin nicht schlau genug, um es zu verstehen. Immerhin aber macht der Psalm jetzt tatsächlich eine Wende. Es ist da schon ein Scharnier. Es kommt jetzt ein anderes Denken. Und damit bin ich im letzten Viertel ungefähr und jetzt wird es wieder hell. Ich hoffe sogar, dass die restlichen Sätze dazu führen, dass du mit mehr Lust aufs Leben hier rausgehst, als du reingekommen bist. Mit mehr Freude an der Zeit, die dir geschenkt ist, an den Möglichkeiten, die dir Gott gibt, an dem Leben, das in deinem Körper pulsiert. Vielleicht schaffen das die letzten Verse. Der nächste geht so, lass uns erkennen, wie kurz unser Leben ist, damit wir zur Einsicht kommen. Sagst du, ist aber noch nicht so richtig fröhlich. Es ist ein Umschwung. Hier steht eigentlich, damit wir weise werden. Weisheit, das ist in den biblischen Texten dieser Art ein ganz großes Wort, etwas ganz Wichtiges. Weisheitsliteratur nennt man die ganze Gattung. Weise werden. Bisher war das kurze, anstrengende Leben, was beschrieben wurde, ne? Das war der Grund dafür, alles sinnlos zu finden in diesem Psalm bis hierher. Jetzt sagt er, das zu begreifen, dass wir Menschlinge sind, dass wir wackelig durchs Leben eiern, dass es jede Zeit vorbei sein kann, dass wir so seifenblasig sind, so zeitvermählt. Daraus könnten wir was lernen. Wir könnten weise werden. Wir könnten Leben lernen. Man sagt ja, Memento Mori, bedenke, dass du sterben musst. Also ich weiß nicht, wie oft ihr das sagt, ja, aber ihr habt das vielleicht schon mal gehört. Und wir haben den Gottesdienst genannt oder die Predigt, den Predigtitel Memento Vivere. Also vergiss nicht zu leben. Weil aus Memento Mori nach diesem Gedanken hier Memento Vivere werden muss. Der Psalm bäumt sich jetzt auf einmal auf. Er sagt nicht, ach, hat alles keinen Sinn, sondern er sagt am Schluss, jetzt werden wir leben. Jetzt werden wir leben. Herr, wie lange zürnst du uns noch? Hab doch Erbarmen mit uns und wende dich uns wieder zu. Lass uns jeden Morgen spüren, dass du zu uns hältst. Dann sind unsere Tage erfüllt von Jubel und Dank. Viele Jahre hast du Unglück über uns gebracht. Gib uns nun ebenso viele Freudenjahre. Es gibt ganz gute Gründe zu sagen, ab hier haben wir es textgeschichtlich mit einem jüngeren Zusatz zu tun. Also der Psalm ging mal bis zu dem Vers, den ich gerade gesagt habe, bedenke, dass wir sterben müssen, dass wir weise werden. Und jetzt kommt etwas, wo Leute später gesagt haben, das muss noch gesagt werden. Zusammen mit dem ersten Vers ist das hier ein späterer Zusatz. Es gibt Argumente, das so zu sehen, das macht einigermaßen Sinn. Und dann finde ich das wichtig, das wahrzunehmen. Da gibt es Leute, die sagen, man muss noch was sagen, damit es noch richtiger wird. So. Meinetwegen kurzes Leben, meinetwegen Zorn Gottes. Aber wir kennen doch Gott als den, der seit Menschengedenken unsere Zuflucht ist. Unsere Hilfe kennen wir doch. Also, und von dem erwarten wir jetzt Zuwendung. Nicht morgens blühen, abends verwelken, sondern lass uns jeden Morgen spüren, dass du zu uns hältst, dann sind unsere Tage erfüllt von Jubel und Dank. Das ist was anderes. Also war das ein bescheidenes Jahr bisher? Okay, dann erwarten wir jetzt was anderes. Der Psalm ist da fast ein bisschen trotzig, ne? Das Leben ist kurz? Okay, dann ist es umso wertvoller. Gestern war traurig? Okay, dann heute fröhlich. Nicht als Zukunftsprognose, sondern mehr als Bitte und als Erwartung an Gott. Lass uns noch erleben, dass du eingreifst. Zeig unseren Kindern deine große Macht. Herr, unser Gott, sei freundlich zu uns. Lass unsere Arbeit nicht vergeblich sein. Ja, Herr, lass gelingen, was wir tun. Dieser Psalm ist wie so ein Stehaufmännchen. Zu Beginn düstere Gedanken über Vergänglichkeit, Sinnlosigkeit und so. Und jetzt, okay, lass uns was tun. Lass uns irgendwas anpacken. Bei Luther steht, segne das Werk unserer Hände. Also man hat fast so Bauleute vor Augen, die jetzt gleich anfangen. Lass uns was arbeiten, lass uns was schaffen. Gott sei dabei, sag mal, was du kannst. Aber wir glauben an morgen und wir glauben an deine Freundlichkeit und an Veränderung und wir werden jetzt etwas tun. Als wir vorhin das von dem Gebäude hier gehört haben, ne, das so zerstört lag, und wenn ihr mal googelt, findet ihr alte Bilder, wie das aussah. Da könntest du auch sagen, ja, lass uns das woanders aufbauen. Also hier ist Trümmerhaufen. So, hat man vielleicht so überlegt, weiß ich nicht. Und wenn es die 50er waren, ne, dann waren da ja ein paar Jahre Nachdenken und so, die 50er, wo das wieder aufgebaut wurde. So, aber irgendwie sind Menschen aufgestanden und haben gesagt, nee, wir stellen das wieder hin. Und nicht so wie vorher. Man soll das noch sehen. Die Zerstörung soll man noch sehen. Das ist gewesen. Und daran wollen wir uns erinnern. Und diese Steine hier, die benutzen wir wieder. Aber hier entsteht wieder Leben. Neuanfang. Und das Zerbrechliche, dass wir so sind, da wollen wir uns dran erinnern. Das wischen wir nicht weg und wollen wir behalten. Schön. Wo brauchst du das vielleicht in deinem Leben? So eine Art Geist. Wo brauchst du neue Kraft, um aufzustehen, weil du eigentlich denkst, oh, es ist so viel Trümmer. Wo brauchst du neue Kraft, obwohl du dich ausgebremst fühlst oder es Rückschläge gegeben hat oder du Grenzen gespürt hast? Und obwohl du weißt, wenn ich jetzt aufstehe, dann könnte ich auch wieder scheitern. Ja, kann sein. Wo brauchst du diese Kraft, obwohl du Gott als fern erlebst? Vielleicht sagst du nicht zornig, aber du denkst manchmal gleichgültig vielleicht. Wo brauchst du diese Kraft, obwohl du nicht weißt oder weil du nicht weißt, was du glauben sollst? Und manchmal der Schauer der Sinnfrage dich umtreibt. Dieser Psalm sagt sozusagen, steh auf. Oder lass uns gemeinsam aufstehen. Hartnäckig an die Freundlichkeit Gottes glauben und nicht an seinen Zorn. Und ja sagen, dass wir Vergängliche sind, Menschlinge, zerbrechlich. Aber wenn Gott zu uns hält, wenn das so ist, und Jesus von Nazareth hat ein paar hundert Jahre später gesagt, oh ja, das ist so, das ist so, dann ist jeder Tag dieses Lebens wert, gelebt zu werden. Amen. als ich vorhin mit der Predigt fertig war und dann bin ich joggen gegangen, habe ich während dem Joggen gedacht, das war jetzt aber ein langer, düsterer Part und ein ganz schön kurzer, heller. Und so zack, zack soll man am Ende in die Hände spucken und sich am Leben freuen, wo man eben noch so Verzweiflung bewegt hat. Ich habe gedacht beim Joggen, ich weiß nicht, ob das für euch so geht, wenn ich Amen sage und dann ist Schluss. Vielleicht ist es so, vielleicht merkst du, dass du noch nicht so schnell wieder lachen kannst, je nachdem, was war oder was ist. Vielleicht brauchst du Zeit zum Klagen und zum Frustriertsein und zum Trauern und so. Und dann würde ich sagen, dann bleib da, solange es nötig ist. Und dann mach den ersten Teil dieses Psalms zu deinen Worten. Traurigkeit braucht manchmal Zeit. Die kann man nicht einfach so schwamm drüber. Die ist vielleicht so lange, wie dieser düstere Teil des Psalmes länger ist als der helle. Aber vielleicht merkst du auch, es ist genug. Jetzt ist es genug. Ich habe geklagt, ich habe geschimpft, ich habe gejammert, ich habe gewütet, ich habe mich einfach verkrochen. Aber jetzt merke ich, es ist gut. Es ist nicht alles gut, aber jetzt ist genug so. Jetzt will ich mich dem Leben wieder optimistisch zuwenden und Leichtigkeit suchen und Hoffnung schöpfen und so. Und dann braucht man manchmal so einen Schubs, wie ihn der Psalm gibt, der sagt, so komm, steh auf. Dann mach diesen letzten Teil des Psalms zu deinen Worten und wende dich an Gott und sag ihm, hey, dann erwarte ich jetzt aber auch deine Hilfe und Unterstützung und Segen. Ich will das Leben wieder anpacken. Ich werde morgen aufstehen und einen guten Tag erwarten. Jetzt bin ich tatsächlich fertig.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst, und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.